Gut, meine Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Talk im Turm. Diesmal geht es um Klügerwerden, die Kunst des Lernens. Heute, und ich freue mich sehr, dass wir diesen Anlass wieder durchführen dürfen mit der Kommunikation der Universität Zürich, mit Herrn Gull und Herrn Nickel. Sie werden nachher auch die Professoren vorstellen. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass dieser Anlass unterstützt wird von der Bonuscard, UZ Alumni Bonuscard, die mithilft, diese Anlässe zu gestalten. Wir waren heute überbucht. Sie sehen, es ist jetzt ganz voll da bei uns. Das ist schön. Aber melden Sie sich frühzeitig an für diese Anlässe. Mehr Platz haben wir hier einfach nicht. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass hier Prospekte aufliegen. Klüger werden wird man auch mit der Weiterbildung der Universität Zürich. Sie finden hier verschiedene Angebote zur Weiterbildung. Da, wenn Sie nachher beim Apero, können Sie schauen, was da noch alles gemacht werden kann und gelernt werden kann. Ich erlaube mich auch darauf hinzuweisen, dass einige Fotos gemacht werden, die wir nachher gerne in den digitalen Medien auch zeigen würden. Und wenn Sie das ganz ablehnen, dann sagen Sie das bitte meinen Mitarbeitern. Sonst darf ich davon ausgehen, dass Sie damit einverstanden sind. Und jetzt gebe ich das Wort weiter an Herrn Nickel und Herrn Gull und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Also, zuerst vielleicht noch, es hätte hier noch Plätze. Also wenn Sie die da stehen, dann ein und da hat es auch noch zwei Plätze. Also wenn noch jemand hier sich hinsetzen möchte. Okay.
Gut. Also, vielen Dank. Also, guten Abend auch unsererseits. Schön sind Sie da. Diejenigen unter Ihnen, die nicht zum ersten Mal da sind, werden es bemerkt haben. Wir haben uns neu ausgerichtet, nämlich von so nach so. Und wir sitzen auch nicht mehr so bequem wie vorher, sondern wir stehen so halb. Jetzt ist es so, wenn man etwas Neues ausprobiert, eröffnet man sich auch Chancen, damit etwas Neues zu lernen. Ob dies jetzt in diesem Fall uns auch gelingen wird, das müssen wir zuerst noch herausfinden. Fakt ist jedenfalls, dass wir mit dem Thema Neues Lernen eben mitten im Thema des heutigen Abends sind. Das lebenslange Lernen, das gehört ja zu den Mantras unserer heutigen Zeit. Wir wollen heute mit unseren beiden Gästen diskutieren, wie wir lernen und was dabei in unserem Hirn und insbesondere in unserem Gedächtnis vorgeht. Wir wollen aber auch darüber reden, wie das Lernen im Lauf des Lebens sich verändert. Und last but not least sind wir natürlich gespannt auf Tipps aus der Wissenschaft, wie wir unser eigenes individuelles Lernen verbessern, optimieren können, wie wir lustvoller, schöner und besser lernen können. Zum Gespräch begrüße ich einerseits Lea Bartsch. Lea Bartsch ist Kognitionspsychologin, Gedächtnisforscherin und Postdoc am Psychologischen Institut der Universität Zürich. Lea Bartsch arbeitet unter anderem auch am universitären Forschungsschwerpunkt Dynamik gesunden Alterns. Da geht es eben auch wirklich um das Thema Lernen über die Lebensspanne hinweg. Zum anderen begrüße ich gleich neben mir Reto Huber. Er ist Professor für Neurobiologie an der Universität Zürich und er erforscht unter anderem am Zürcher Kinderspital, welche Bedeutung der Schlaf für das Lernen hat. Wir können nämlich auch ein wenig im Schlaf lernen. Die Diskussion wird von Thomas Gull und von mir, Roger Nickel, geleitet. Wir sind die Redaktoren des UZ-Magazins. Wie immer ist der Talk und Turm auch steht auf dem Hintergrund des Dossiers im neuen Magazin. Wenn Sie mehr zum Thema lesen wollen, dann sei Ihnen diese Lektüre empfohlen.
Ja, Frau Bartsch, Herr Huber, wir nehmen dazu aufgefordert, das Leben lang zu lernen. Das ist ja vielversprechend, tönt aber auch ein bisschen anstrengend. Und jetzt wollte ich von Ihnen beiden wissen zum Auftrag, wie halten Sie es denn, Frau Bartsch, mit dem Lernen selber? Lernen Sie auch ständig Neues dazu?
Ja, auf jeden Fall. Das Gute ja an dem Job, den wir machen als Wissenschaftler, ist, dass wir nie aufhören zu lernen, weil die Wissenschaft wächst und verändert sich. Es werden neue Statistiken propagiert, die wir dann durchführen und lernen müssen. Aber das Gute ist, dass wir uns ja jetzt inzwischen aussuchen können, was wir, oder wir lernen das, was uns interessiert und bilden uns darin fort. Deswegen ja, definitiv, ich lerne jeden Tag.
Was war das Letzte, was Sie gelernt haben? Das Neueste quasi?
It's on the spot. Ja, ich glaube, diese Woche, musste eine neue Grafik von meinen Ergebnissen darstellen, weil einer der Reviewer, wie wir sagen, also jemand, der unsere Manuskripte zu lesen bekommt am Anfang und dann sagt, da müssen wir noch einiges machen, der oder diejenige wollte eine ganz besondere grafische Darstellung und ich hatte das noch nie gemacht. Und dann musste ich mir das aneignen. Hat geklappt.
Mit YouTube.
Google und Stack Overflow, falls das jemandem was sagt, wo sich Codierer gegenseitig helfen. Ja. Okay. Super.
Sie, Herr Huber, was haben Sie zuletzt gelernt?
Ich hab heute Morgen die Maturaarbeit meines Patenkinds gelesen und da viel Neues gelernt, muss ich sagen, über Kopfschmerzen am Gymnasium, wo sie so viel lernen müssen und am Bildschirm sitzen und deshalb Kopfschmerzen kriegen. Also es war wirklich ein spannendes Thema.
Und gibt es da auch irgendwie Lösungsvorschläge, wie man das lösen könnte, diese Kopfschmerzen am Gymnasium?
Ob Sie Lösungsvorschläge
haben? Ja, auch die Maturaarbeit.
Ja, hatte sie durchaus, ja. Okay. Eben halt die, also ein Schluss war sicher, dass eben diese Haltung vor dem Bildschirm diese Spannungskopfschmerzen induzieren, dass man sich eine bessere Haltung, dass vielleicht die Schule auch besser darauf achten sollte, dass die Schüler, Schülerinnen sich besser am Sitzplatz auf der richtigen Höhe befinden und so weiter. Das war so ein Schluss von dieser Arbeit. Ja. Fand ich sehr sicher umsetzbar. Mhm.
Jetzt ist ja so, Sie lernen sozusagen professionell, Sie arbeiten in der Wissenschaft, Sie arbeiten mit Wissen, Sie entwickeln neues Wissen. Das machen ja aber nicht alle von uns. Und trotzdem sollten wir Neues dazu lernen. Weshalb ist das so wichtig für die Gesellschaft, aber für den Einzelnen, dass man sich sozusagen auf Trab hält, dass man eben Neues lernt im Leben?
Auf der einen Seite trägt es dazu bei, dass wir auch kognitiv langfristig fit bleiben, weil wir hatten es auch schon im Vorgespräch, man sagt dazu, if you don't use it, you lose it. Also in dem Moment, wo ich mein Gehirn nicht brauche, verliere ich möglicherweise mehr Nervenzellen, als mir lieb ist. Aber ja, es ermöglicht mir ja auch, mich lebenslangen Situationen auszusetzen, die mich fordern und mir auch neue Motivation geben und wieder weiter Neues zu lernen und noch Freude zu haben.
Ja, ich glaube, was ich noch wichtig finde, daran zu merken, du hast die Hirnzellen angesprochen, die wichtig sind fürs Lernen, auf die kommen wir sicher noch zu sprechen. Das sind genauso Körperzellen wie eine Muskelzelle. Auch eine Muskelzelle braucht kontinuierliche Aktivität braucht, wenn Sie Ihre Muskulatur nicht brauchen, das kennen Sie vielleicht selbst auch, wenn Sie mal eine Verletzung hatten oder nicht mehr gut mobil waren, dass sich das extrem schnell abbaut. Das heißt, wenn Sie auch da die Zellen nicht brauchen, dann baut sich das ab. Und genauso verhält es sich mit den Hirnzellen auch. Das heißt, man muss sie immer
ins Fitnessstudio schicken.
Fitnessstudio schicken, genau.
Ja, okay. Jetzt ist es eben so, dieses Mantra vom lebenslangen Lernen, das sagt ja eben, wir sollten lebenslang lernen. Können wir denn das auch überhaupt? Haben wir überhaupt die biologischen, die kognitiven Ressourcen dazu, dass wir überhaupt lebenslang lernen können und diesen Vorsatz umsetzen können?
Ich glaube, aus neurobiologischer Sicht absolut. Ich meine, wir haben Hirnzellen, wir haben die Mechanismen, wir haben die Funktionen, die es uns erlaubt zu lernen. Es gibt da eigentlich keine ganz naheliegenden Gründe, weshalb das nicht mehr gehen sollte. Wir wissen natürlich, wenn ab einem gewissen Alter, dass solche degenerative Prozesse einsetzen können, die dann natürlich auch pathologisch werden, Richtung Demenz gehen können, die diese Vorgänge sehr stark erschweren, weil da dann wirklich ein substanzieller Zellverlust vorhanden ist. Aber bis dahin und auch währenddem noch kann immer noch gelernt werden, weil die Mechanismen die genauso vorhanden sind.
Aber ich glaube eben bis 25 ist das so, ist das Hirn so am Aufbau, wird verkabelt und so, und nachher geht es eigentlich nur noch bergab, stimmt das?
Ja, aber jein. Natürlich stimmt es schon, dass diese erste vielleicht, also ich glaube ganz korrekt wäre, dass man so bis zur Pubertät ein Netzwerk aufbaut, so ganz grob gesagt, in diesen ersten 10, 15 Jahren vielleicht, wo fast alles mit allem verknüpft wird, wenn man das so sagen kann. Und nachher geht es eigentlich, und das heißt aber ein System, das ist eigentlich sehr energieverschwenderisch und ressourcenverschwenderisch. Das heißt, es macht sehr wahrscheinlich auch nicht viel Sinn, das über ein ganzes Leben aufrechtzuerhalten. Das heißt, nachher setzt ein Optimierungsprozess ein, der dazu führt, dass halt nicht unbedingt etwas vergessen wird, aber dass es viel optimierter, viel effizienter abläuft. Ich glaube, das ist eine extrem wichtige Funktion von unserem Gehirn, so dass man wirklich effizient dann auch Gedächtnisinhalte oder Gelerntes wieder abrufen kann.
Das Optimieren, das würde dann heißen, wir können eigentlich bis ins hohe Alter optimieren in einem gewissen Sinn.
Absolut.
Also mich würde es interessieren, das nicht optimierte Gehirn. Wie alt sind wir da, wenn es nicht optimiert ist und was hat das jetzt Auswirkungen für das Lernen? Also man weiß ja zum Beispiel, dass Kinder in einem gewissen Alter, man sagt, es wird neu verkabelt, das Gehirn. Das kann dann auch Probleme geben in der Schule, glaube ich. Ja, was, wo liegt da sozusagen, wo liegen da die Schwierigkeiten dann und wann ist das ungefähr?
Ja, gut eben, das beginnt sehr wahrscheinlich schon im Mutterleib, also schon sehr früh und hält dann natürlich an bis... Eben, man unterschätzt das oft, diese Prozesse, wahrscheinlich bis 25, sogar Studien zeigen bis 30. Es dauert, bis gewisse Funktionen eine maximale Kapazität erreicht haben. Also es ist ein extrem langer Prozess, 25 Jahre oder so, die unser Hirn braucht, um wirklich eine volle Reife zu kriegen. Und hängt natürlich nicht nur von diesem Verknüpfen und so weiter ab, sondern was ich glaube ich auch ein extrem wichtiger Faktor ist, dass die Regionen, wie sie maturieren, sehr unterschiedlich ablaufen. Also grundsätzlich reift das Hirn von hinten nach vorne. So ein schönes Bild finde ich, weil hinten sind die visuellen Areale, also was wir sehen und visuell verarbeiten. Dann kommen eher die sensorisch-motorischen Areale, fühlen, eben bewegen. Und erst später im Frontalhirn sind dann eher die höher kognitiven Funktionen, logisches Denken und so weiter. Das heißt, Kinder haben noch nicht einen voll maturierten frontalen Kortex und das hat natürlich einen großen Einfluss auf was sie lernen, wie sie lernen, was für Verhalten sie zeigen. Das heißt, wenn man Lernen anschauen muss, kann man nicht nur von einer Zelle ausgehen, sondern muss das ganze Gesamtsystem betrachten, wie sich das entwickelt über die Zeit.
Und wie ist es denn hier? Also das ist sehr individuell, nehme ich an. Und gibt es auch Geschlechtsunterschiede? Weiß man da etwas darüber?
Wie in der Entwicklung grundsätzlich gibt es Geschlechtsunterschiede? Ja, die Mädchen sind etwas voraus in vielen von diesen Maturierungsfaktoren, die man messen kann. Das sieht man ziemlich klar. Und dann gibt es aber, ich würde sagen, dass die individuellen Unterschiede aber noch größer ausgeprägt sein können. Also ein klassisches Modell zum Beispiel, wo wir uns auch mit befasst haben, sind Kinder mit einem Aufmerksamkeitsdefizit. Rein aus neurobiologischer Sicht, wenn man die Hirnmaturierung anschaut, haben die eine Entwicklungsverzögerung von etwa 2 bis 3 Jahren, wenn man das so rein anatomisch abschätzt. Also man kann dieses Krankheitsbild, das doch sehr verbreitet ist im Kinder- und Jugendalter, auch aus dieser entwicklungsbiologischen Sichtweise anschauen. Und dann stellt sich natürlich die große Frage, kann man das wieder aufholen? Kann man das, und da gibt es schon Hinweise, eben, dass zum Beispiel mit der entsprechenden Therapie, medikamentös auch, dass man das wieder aufholen kann bis zu einem gewissen Grad. Das sind eigentlich sehr vielversprechende Befunde, die da rauskommen.
Aufmerksamkeitsdefizite haben etwas mit der Hirnreifung zu tun.
Wenn man da die reine Anatomie, Hirnstruktur anschaut, an welchem Stand die Entwicklung ist, sieht man, dass die eben diese 2 bis 3 Jahre verzögert sind in ihrer Entwicklung. Ja.
Das hat eben, aber eben, das kann man auch von, das hat mit der Plastizität des Hirns zu tun, die es uns eben auch erlaubt, eben langfristig zu lernen. Das haben wir jetzt ein wenig angeschaut. Jetzt vielleicht einmal ein wenig die grundsätzlichere Frage, was heißt es denn überhaupt, Lea Bartsch, zu lernen?
Das heißt zunächst erstmal, bekomme ich neue Informationen, die mir in dem Kontext vielleicht unbekannt ist und ich weiß nicht, wir nehmen diese neue Information erstmal auf von ja, dem physischen Stimulus. Jemand hat uns etwas gesagt zum Beispiel. Nehmen wir das auf in unser Arbeitsgedächtnis. Das ist zumindest das, wovon wir im Moment ausgehen. Im Sprachgebrauch nennt man das auch häufig einfach Kurzzeitgedächtnis. Und dort wird es verarbeitet und kommt dann hoffentlich irgendwann ins Langzeitgedächtnis. Und genau dieser Prozess ist das, was wir dann klassisch als Lernen bezeichnen würden. Das trifft jetzt natürlich vor allen Dingen auf explizite Informationen zu. Und die Frage, mit der ich mich in meiner Forschung viel beschäftigt habe, ist, wie schaffen wir das denn, dass das, was ich mir kurzfristig jetzt merke, auch langfristig morgen abrufbar ist, wenn Sie jetzt jemand fragt, was haben Sie in letzte Nacht gemacht hier oder letzten Abend gemacht, dass Sie das auch wiedergeben können. Mhm. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel, dass man, und das ist eigentlich das, was das Effektivste ist, das irgendwie versucht, mit Wissen zu verknüpfen, das wir bereits haben im Langzeitgedächtnis.
Und muss man das denn bewusst machen oder macht das das Hirn selber?
Lange Zeit hat man gedacht, ja, so ein gewisser Teil, der kommt einfach ins Langzeitgedächtnis und das ist vermutlich so, aber es gibt schon einen sehr großen Effekt davon, das ist eine Studie, die meine Kollegen jetzt erst im Sommer veröffentlicht haben, dass die Intention, etwas zu lernen, doch einen sehr großen Effekt darauf hat, ob wir uns das langfristig merken, wenn es um explizite Informationen geht, die uns jemand sagt.
Also hätte das etwas mit Strategien zu tun und trotzdem ist es ja so, dass Kinder, die ja das noch nicht so, also nicht noch so bewusst lernen, sondern da hat man das Gefühl, es ist eben ein Kinderspiel, da man lernt leichter als Kind, das ist offenbar auch wissenschaftlich so, können Sie etwas dazu sagen noch. Wie lernen dann jetzt Kinder eben leichter, vielleicht weniger bewusst, wie lernen denn Erwachsene?
Ja, das fand ich auch vorhin einen Anknüpfungspunkt, ich bin noch nicht ganz dazwischen gekommen, dass, ich wollte einfach nicht stören, dass dadurch, dass die Kinder so eine wahnsinnige Plastizität mitbringen, also ganz viel Potenzial, viel zu lernen, und das stand ja auch in dem Heft drin, die lernen wie nebenbei. Die lernen, indem sie uns beobachten, indem sie halt ja irgendwo hochklettern wollen und dann rausfinden wollen, wie mache ich das. Wenn unser Präfrontalkortex und dann auch mal maturiert ist und wir uns vielleicht und alles gesättigt ist und reduziert ist, was die möglichen Neuronen angeht, dann brauchen wir wiederum Strategien, vermutlich etwas mehr, um uns noch was langfristig merken zu können. Und die Kinder können diese Strategien zum Beispiel noch nicht so gut. Also es gibt Forschung dazu, dass das, was viele von uns machen, was wir Rehearsal nennen, also dieses, dass wenn wir eine Liste an Dingen uns merken wollen, zum Beispiel, was wollen wir dann eigentlich nachher einkaufen, wenn wir zum Mikro gehen, dann versuchen wir Banane, Apfel, Kaffee, uns zu merken. Und was wir häufig machen, ist das so vor uns her sagen. Damit fangen Kinder oftmals erst so mit 8, 9 Jahren an, das überhaupt zu machen. Und so kompliziertere Strategien, wie sich Sätze zu bilden, zum Beispiel, ja, der Affe schaukelt an der Banane und danach läuft er zum Apfel und dann sieht er jemanden im Zoofenster einen Kaffee trinken. Das ist eine Strategie, die dann eher ältere Kinder oder wie Erwachsene durchführen.
Also Kinder ist dann sozusagen explorativ. Die lernen dann, indem sie es mal ausprobieren, mal was machen, so eben auch abschauen, ja, nachmachen. Genau. Aber das sind auch nicht so bewusste Prozesse. Das kann man, die können sich das noch nicht vornehmen, wenn man so will.
Die haben vielleicht auch noch gar nicht das Durchhaltevermögen, wenn es um die Aufmerksamkeit geht. Also ich würde niemals ein 5-jähriges Kind eine Stunde lang hinsetzen und sagen, wir lernen jetzt Vokabeln. Also.
Ja, und ich glaube, ich finde es sogar noch wichtig zu betonen, dass vielleicht auch das rein neurobiologisch einen Sinn hat. Also ich glaube schon, dass bei Kindern geht es ja vor allem ums Explorieren. Aber nicht nur bei Kindern, ich würde sogar grundsätzlich sagen, etwas Neues lernen heißt ja auch etwas auszuprobieren. Zum Beispiel motorisch ist ein extrem gutes Beispiel. Motorisches Lernen basiert extrem stark auf dem, oder dass wenn man eine neue Bewegung macht, sei man dann lernt Golf spielen zum Beispiel, ist so ein klassisches Beispiel, oder das kann man am Anfang so und so, aber man muss ja eigentlich halt einfach ausprobieren und immer dranbleiben, viele Schläge machen, das ist vor allem die Menge, die es da ausmacht. Und was neurobiologisch passiert auf Hirnzellen eben ist, dass sich diese Areale, die zuständig sind für die Visomotorik, also das Visuelle und die Motorik verbinden, die wird extrem ausgebaut. Da entstehen neue Verbindungen, Verknüpfungen, das wird immer mehr und mehr und mehr, oder? Bis man eigentlich so ein extrem hohes Niveau erreicht hat. Und nachher beginnt eigentlich genau gleich, auch bei uns Erwachsenen, das wieder das Optimieren, das Runterfahren. Eigentlich der Superexperte, der Roger Federer oder, und so weiter, die zeigen sich dann in ihren Bewegungen aus, dass die super optimiert sind, weil nur so dann noch eine zusätzliche Leistungssteigerung machbar ist. Also nicht, dass noch mehr aufgebaut wird, sondern dass es wieder optimiert wird.
Wie, was heißt, wie können wir uns das konkret vorstellen? Wie optimiert man? Also zuerst elaboriert man so die Grundskills und so und dann kommt die Verfeinerung. Wie kann man sich das vorstellen? Jetzt beim Tennisspielen oder beim Golfspielen? Was muss man dann konkret tun, um das dann einen Tick weiter zu drehen?
Weil es stört, glaube ich, jetzt immer so.
So, so besser.
Ja, ich glaube, probieren mal und sonst müssen wir nochmal.
Okay. Okay.
Nein. Ja, das ist der, besser. Ich glaube, der Bar kommt da ein bisschen in die Quere.
Okay.
Willst du uns schnell helfen? Entschuldigung, schnell, das stört mich schon ein bisschen, wenn es da immer.
So besser?
Ja.
Okay, super. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Wenn ich meine, das kann man sich vielleicht einfach vorstellen, dass eben, wenn man eine bestimmte Bewegung ausführt, dass es dann eine bestimmte Abfolge von Hirnzellen braucht, die aktiv werden müssen. Und man kann die sich vorstellen, dass das zuerst, wenn man noch nicht so genau weiß, wie das Zusammenspiel ist, dann werden verschiedene Verbindungen geknüpft, die vielleicht nicht so viel Sinn machen. Also möglichst viele, weil die einzelne Hirnzelle weiß jetzt nicht, ob sie jetzt aktiv sein muss, um diese Bewegung auszuführen. Das heißt, am Anfang ist die Strategie, möglichst viel zu verknüpfen und ein Netzwerk zu bauen, das es immerhin erlaubt, diese Bewegung mal einigermaßen auszuführen. Und dann mit der Zeit werden die nicht gebraucht werden, die eben nicht so nötig sind, die werden dann wieder sukzessive abgebaut. Da schlussendlich nur noch die übrig bleiben, die am effizientesten, am direktesten diese Bewegung ausführen. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Das ist genau derselbe Vorgang, deshalb kamen wir dazu, bei der Kindheit, wie auch Kinder explorieren und ihr Netzwerk aufbauen. Weshalb die so ein super reiches Netzwerk, so super plastisch sind, hat sie wahrscheinlich diese Funktion, dass sie ihnen erlaubt, möglichst viel zu explorieren und dann wieder eine Optimierung zu machen und dann schlussendlich bei einer idealen Bewegung zu finden. Bei Kindern nur noch kurz, sieht man das zum Beispiel auch beim Rennen, das haben Sie vielleicht auch schon gesehen, wenn Kleinkinder rennen, dann rennen sie eigentlich auch mit dem ganzen Körper. Also sie rennen nicht nur mit den Beinen, sondern mit dem Kopf, Armen und so weiter. Ja. Das heißt, extrem viele Mitbewegungen, wie man sagt, die eigentlich nicht nötig sind und die werden dann mit der Zeit wieder abgebaut, sodass schlussendlich nur noch das optimale Rennen, Bewegung vorhanden ist.
Jetzt gut. Bei Roger Federer, der hat es ja weit gebracht mit dem Tennisspielen. Albert Einstein hat es auch weit gebracht, kognitiv. Was sind denn die Faktoren, die den Lernerfolg schlussendlich beeinflussen? Ist das quasi in den Genen oder wo steckt das? Was macht es aus, ob man eben Roger Federer wird oder halt nur ab und zu mal Tennis spielt? Oder?
Das ist ja erst einmal ganz schwierig zu trennen davon, was ist jetzt Umwelteinfluss. Hat der Roger Federer halt neben einer guten Tennisschule gewohnt und seine Eltern hatten auch die möglicherweise finanziellen Mittel und das Durchhaltevermögen, da jedes Wochenende an Turnieren zu sitzen. Das ist ganz schwer zu trennen von Genetik. Und wenn es dann um sowas geht wie, was sind gute Lerner, dann wissen wir, dass Personen, die eine gute Arbeitsgedächtniskapazität mitbringen, das heißt, wie viel können wir uns kurzfristig merken, dass das ein ganz wichtiger Prädiktor ist dafür, wie gut ich langfristig lernen kann. Weswegen überhaupt erst die Idee gekommen ist, das muss erstmal durch dieses Tor des Arbeitsgedächtnisses durch, damit wir es langfristig lernen können. Und wenn ich mir jetzt kurzfristig eine Liste von 3 Dingen merken kann, oder ich bin jemand, der sich 6 Dinge kurzfristig merken kann, habe ich ja viel mehr Kapazität, um auch Verknüpfungen wieder mit Langzeitgedächtnisinhalten aufzustellen. Ja.
Und ist dieses Arbeitsgedächtnis, ist das Schicksal oder ist das irgendwie eben auch, kann man das entwickeln?
Ja, es durchläuft auf jeden Fall auch eine starke Entwicklung im Kindesalter. Das heißt, wenn ich da die richtige Förderung auch erlebe, dann kann das auch sich optimal entwickeln. Ich gehe schon davon aus, dass es genetische Faktoren gibt, die da einen Deckel bilden und es Menschen gibt, wie Albert Einstein, die einfach eine sehr gute Zusammensetzung von Systemfaktoren haben. Aber so in der mittleren Masse habe ich da schon viel Bewegungsspielraum.
Sie hatten ja im Vorgespräch das Beispiel mit diesen Früchen erwähnt, die ja eigentlich einen kognitiven Nachteil haben. Ja. Und das kann man aber irgendwie offenbar, kann das ausgeglichen werden. Können Sie uns das kurz erklären, wie das geht? Mhm.
Gut, wie das genau geht, weiß man vielleicht nicht, aber was man schon aus diesen Studien weiß, wie Sie richtig sagen, ist, dass diese Frühgeborenen, die haben so ein Risiko für kognitive Reduktionen, wenn man die misst. Ungefähr im Schnitt sind das ungefähr 10 IQ-Punkte und man weiß, dass wenn man zum Beispiel da in großen Studien den sozioökonomischen Status anschaut, ist ein häufig gebrauchter Faktor, um zu schauen, wo vor allem Eltern wo sie der Bildungsstand ist und was für Beruf sie ausüben. Das heißt, wenn man die dann unterteilt in diese zwei Gruppen, die einen hohen sozioökonomischen Status aufwachsen und die mit einem niedrigen, dann können die eigentlich, die im hohen aufwachsen, diese 10 IQ-Punkte kompensieren. Das heißt, man sieht irgendwann mal keinen Unterschied mehr zu diesen 100%-Schwelle, die normalen IQ reflektiert. Einfach als Bild, um zu zeigen, wie stark dieses Umfeld, die Stimulation, Zugang, eben wie du erwähnt hast, zu natürlicher Bildung und so weiter, extrem wichtig ist, um in dieser Zeit sehr früh schon eben solche Defizite, die allenfalls mitgegeben werden, zu kompensieren.
Aber konkret heißt das, dass das soziale Umfeld eigentlich ein IQ-Faktor ist? Also es ist eben nicht nur, was wir angeboren haben, das bekommen wir mit zu einem gewissen Grad, aber trotzdem, was uns umgibt, wie wir da gefördert werden, da kann man doch, also das beeinflussen, bis zu einem gewissen Grad zumindest.
Ja, und das fängt schon bei den kleinsten Kindern an. Also ich habe mal in der Studie in Berlin am Max-Planck-Institut mitgearbeitet, wo die die Stressreaktivität von Erstklässlern untersucht haben, also wie gut die auf Stressoren reagieren können und auch wie das kognitive Faktoren beeinflusst, also wie die dann in so einem kognitiven Leistungstest, wie einem Arbeitsgedächtnistest sich verhalten, wenn man die ein bisschen vorher stresst. Und einer der besten Prädiktoren war der sozioökonomische Status der Eltern. Was ja eigentlich, es ist Wahnsinn und auch ein bisschen traurig.
Absolut. Jetzt habe ich ja vorher von Albert Einstein gesprochen, Roger Federer, und wir haben uns ja auch überlegt, also wir lernen ja auf verschiedenen Ebenen. Also das eine ist, dass der Körper, der lernt was, und der Kopf, der lernt aus was. Das ist also so motorisches Lernen des Körpers und das kognitive Lernen des Kopfs. Hängen die zusammen und beeinflussen sie sich gegenseitig, und wenn ja, in welcher Weise? Elefant und Mathematik lernen, haben die was miteinander zu tun?
Ich meine, wir hatten ja schon einige von diesen Faktoren angesprochen, eben, dass es verschiedene Areale gibt, die zuständig sind für verschiedene Funktionen. Das heißt, es gibt Areale, die vor allem für motorische Aufgaben zuständig sind, wo vor allem motorisches Lernen passiert. Und dann gibt es Areale, die eher für höhere kognitive Funktionen zuständig ist, die ganze Kognition, die eher frontal angesiedelt ist. Aber und das heißt, es gibt da klar eine Unterscheidung regional, wo was stattfindet, wenn man es jetzt ganz spezifisch anschaut, oder dass das Lernen auf dieser Ebene sehr unterschiedlich so abgelegt ist. Aber trotzdem ist natürlich so die Frage, die Sie gestellt haben, hängt das voneinander ab? Ja, ich meine, alle Areale sind praktisch mit allen anderen Arealen verbunden. Das heißt, es macht einen Riesenunterschied, wie der Kontext ist, wie ich auch motorische Sachen lerne. Also das heißt nicht nur, dass vielleicht auch die visuelle Information das modulieren kann. Ich sage nicht, dass es nur darauf ankommt, aber es kann diese Vorgänge modulieren. Das heißt, unser Hirn ist so stark verknüpft, dass man fast das nicht auseinandernehmen kann und nur etwas gezielt anschauen kann. Das ist eigentlich praktisch nicht möglich. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges, sich zu merken. Wir können sehr wohl unterteilen in Regionen, die spezifische Funktionen haben, Aber schlussendlich haben wir ein System, das super stark verknüpft und interagiert. Und das ist auch entscheidend für vieles Lernen, was wir machen.
Aber die Mathematik ist an einem anderen Ort im Hirn als das Velofahren. Das mal a priori schon. Absolut. Ja. Dazu möchte ich nichts mehr sagen, wie das verknüpft ist.
Wie das Velofahren mit der Mathematik verknüpft ist. Ich glaube, den Bogen kriege ich nicht hin.
Okay, gut. Dann lassen wir das bei dem, was wir gerade gehört haben. Jetzt wollen wir noch ein bisschen genauer ins Hirn schauen, was da nämlich jetzt passiert, also die Hardware anschauen. Was passiert, wenn wir denn lernen, neurobiologisch? Herr Huber, Sie beschäftigen sich ja intensiv damit, zu schauen, was im Hirn passiert, wenn wir was Neues lernen.
Genau, wir hatten ja diesen Ausdruck Plastizität schon gehört. Eben, das ist so der Überbegriff von all diesen Funktionen, ein ganzes Spektrum an Funktionen, die wir haben, um plastisch zu sein, zu lernen. Das heißt, was es konkret heißt, ich hatte das vorhin schon erwähnt, dass die Hirnzellen sich miteinander verbinden. Diese Verbindungen sind am Anfang fragil, sehr schwach, und wir können diese Verbindung verstärken. Wir können mehr von diesen Verbindungen machen, wir können die Verbindung effizienter machen. Das bezeichnen wir so als Plastizität. Und ich glaube, es ist wichtig, sich zu merken, dass es da ganz verschiedene Zeitfaktoren ist. Vielleicht können wir darüber noch kurz reden, dass es Funktionen gibt, die sehr schnell plastisch sein können. Also innerhalb von Sekunden, Minuten bis zu Stunden können wir uns etwas merken. Das müssen wir auch können. Im Kurzzeitgedächtnis vielleicht eher angesiedelt, solche Vorgänge. Dann gibt es Vorgänge, die, das sind wie so Markierungen, die dann an diesen Synapsen stattfinden, die diese Synapsen etwas effizienter machen. Und dann gibt es eben Vorgänge, wo wir neue Synapsen bilden. Wir können diese Synapsen effizienter machen, indem wir sie dicker werden lassen, wachsen lassen, dass sie wirklich stärker sind. Oder wir können auch neue Verbindungen schaffen. Und das braucht alles natürlich immer mehr Zeit, weil dann Proteine hergestellt werden, Strukturen hergestellt werden müssen, um das zu erschaffen. Also da gibt es wie so eine Zeitreihe von sehr schnellen bis sehr langsamen Prozessen, die diese Plastizität, wie wir lernen, beeinflussen.
Ja, und was heißt das jetzt konkret? Also wie kann ich diese Verbindungen verstärken? Also wenn ich jetzt irgendwie Tennis lerne zum Beispiel, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Wie wird jetzt aus diesem ersten Anzeichen von Lernen etwas Festes, etwas Verbindlicheres, etwas strukturell anderes? Wie passiert das?
Ja, ich kann vielleicht zum Strukturellen selbst nicht ganz so konkret antworten, aber vielleicht auf der Ebene, was wir vielleicht auch als Menschen wahrnehmen, was da passiert ist, erst einmal aktiviere ich ja möglicherweise, wir hatten es vorhin, ich aktiviere die Bewegungen, die ich schon repräsentiert habe, also die Verbindungen, die schon da sind von ich bewege meinen Arm ungefähr in diesem Bewegungsablauf. Und ich mache das nun mehrere Male hintereinander und aktiviere mehr und mehr diese Verbindung. Ich nutze diese Verbindung mehr und mehr. Und je nachdem, ob ich dann zwischendurch schlafe, wie viel Zeit vergeht, ob ich mir dann nochmal Feedback hole von meinem Trainer, der mir dann sagt, ja, mach das doch nochmal ein bisschen mit mehr Schwung oder so, verändere ich möglicherweise diese Aktivierung, nehme noch andere Neurone hinzu und dann wird diese Verbindung gestärkt. Das ist das, was die Personen möglicherweise auch wahrnehmen, wenn sie das dann am nächsten Tag wieder machen.
Aber die Wiederholung, das ist ganz zentral. Also man muss viel machen und vielleicht eben ein wenig schräubeln und irgendwie optimieren, eben durch Ratschläge dann.
Und da unterscheidet sich dann aber auch quasi, was wir lernen wollen. Also ich glaube, gerade wenn es um, wir hatten es vorhin auch schon, wenn es um motorisches oder prozedurales Lernen, wie wir das in der Psychologie bezeichnen würden, da hilft Wiederholung sehr viel und auch dann zu hören, wie gut war ich denn da drin, wie kann ich das noch optimieren. Wenn es jetzt eher darum geht, episodisches Langzeitgedächtnis aufzubauen zum Beispiel, also darüber sich etwas merken zu wollen, was ist jetzt die Hauptstadt welches Landes etc., da reicht das reine Repetieren der Informationen nicht unbedingt aus, eine gute Langzeitgedächtnisrepräsentation aufzubauen. Da ist es dann wichtig, dass wir die Lernstrategien anwenden, anwenden, von denen wir gesprochen haben. Das heißt nicht nur, dass reine Strategie, die reinen Strategien von Sätze bilden oder das Verknüpfen mit Langzeitgedächtnis, aber dass wir Pausen einbauen. Wir nennen das sogenannte Spacing, also dass wir nicht die Französisch-Vokabeln für eine Stunde lernen und dann hoffen, dass wir die dann alle abrufen können, sondern dass wir auch mal hin und her wechseln. Weil das, was dann passiert, ist, dass wenn wir nach einer Viertelstunde zurückkommen, wir uns selber einer Testsituation oftmals unterziehen und denken, was weiß ich denn eigentlich noch? Was kann ich denn abrufen? Und das ist auch richtig wichtig fürs Lernen, dass wir uns auch wieder testen. Weil das Gefühl, das trügt uns ja manchmal, wenn wir so eine Seite gelesen haben, dass wir denken, oh, das habe ich jetzt super repräsentiert. Und dann geht man zu seinem Mitwohner, Ehefrau oder wie auch immer, und kann ja auch ein Mitbewohner sein, und
unter Umständen.
Und will dann erzählen, was hat man denn da gelesen? Und oh, dann merkt man, so viel habe ich mir dann doch nicht gemerkt und vor allen Dingen keine Details.
Das passiert mir ständig.
Und das Trügerische ist, dass in dem Moment, wo Sie es lesen, haben Sie das im Arbeitsgedächtnis repräsentiert. Da haben Sie sehr detaillierte Repräsentationen von der Information. Aber wenn Sie dann zwischendurch Interferenz erfahren, Sie gehen nämlich durch den Flur, ach, da liegt dann noch irgendwie die Werbung, was es irgendwie im Nachbargeschäft zu kaufen gibt, okay, ja, ach, dann denke ich nochmal dran, ah, ich müsste doch später noch das machen. Und dann komme ich bei meinem Mitbewohner an und dann habe ich so viel Interferenz erfahren, dass mir vieles nicht mehr einfällt. Und weil ich dann in dem Moment nämlich auf mein kurzfristiges Langzeitgedächtnis zugreifen muss. Und das ist was anderes.
Gut, jetzt haben wir jetzt einen schönen Bogen gekriegt, nämlich zum Gedächtnis und welche Rolle das jetzt spielt beim Lernen. Wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, ist es, das Gewissen wird mal kurzfristig abgespeichert und dann habe ich aber das Problem, wenn das, was dazwischen kommt, dann fuscht mir das eigentlich in diesen ganzen Erinnerungsprozess rein oder es mixt da Sachen bei, die da nicht dazugehören und löscht dann vielleicht eben Dinge aus, die mich aber gerne noch wissen möchte. Mhm. Können Sie das ein bisschen erklären, wie das funktioniert, also wie kurzfristige Informationen ins längerfristige Gedächtnis gelangen und irgendwas da dazwischen kommen kann allenfalls?
Ja, erst einmal ist ja quasi die Funktion des Arbeitsgedächtnisses genau das, dass wir uns einfach das repräsentieren gerade, was wichtig für diese Situation ist. Weil wir erfahren ja allein gerade in diesem Moment so viel Input. Wir müssen uns auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich Ihre Frage. So.
Und die wissen Sie jetzt ja auch noch, oder mehr oder weniger?
Genau, die weiß ich noch. Und dafür ist das Arbeitsgedächtnis wichtig, dass ich Sie abschirme vor allem, was sonst ist. So. Wenn ich mir das jetzt, dieses System reagiert aber natürlich auf alle neue Informationen. Interferenz. So. Wenn ich mir aber langfristig merken will, was Ihre Frage ist, dann muss ich dafür ein bisschen was investieren. Und zwar kann ich sie mir im Kopf verknüpfen mit der Antwort, die ich darauf geben möchte und somit mit meinem Vorwissen assoziieren, was ich darauf sagen möchte. Das wär eigentlich so das Beste zu tun, nämlich wieder verknüpfen mit vorherigem Wissen, weil dann habe ich wieder einen Hinweis, um es mir abzurufen. Das ist eigentlich das Wichtige. Ich muss mir viele verschiedene Hinweisreize, also somit Zugänge zu dieser Repräsentation bauen. Und das sind dann sowas wie Eselsbrücken im Volksmund, dass man wieder dahin zurückkommt.
Und was ist es, also wie gelangt es, wann ist es dann im Langzeitgedächtnis, dass so ein bisschen besser verankert ist? Mhm. Was passiert da? Was ist das für ein Prozess? Wie muss man sich den vorstellen? Und vor allem, was gelangt dahin? Also Sie haben ja eben gesagt, wir müssen es wichtig finden. Vielleicht müssen wir es auch wiederholen. Genau. Mhm. Also wir können das offenbar auch bis zu einem gewissen Grad beeinflussen.
Ja, definitiv. Wir können es beeinflussen. Der Unterschied ist, dass die Langzeitgedächtnisrepräsentation erst einmal eine ist, die ein bisschen Zeit, die wir uns ein bisschen langfristiger merken können, die nicht nach kurzer Zeit wieder weg ist. Die ist auch eine Repräsentation, die, wie beschreibe ich das jetzt gut? Die wir uns auch trotz Ablenkung wieder hervorholen können. Ja, das ist eigentlich, das Arbeitsgedächtnis ist nur das System, das das gerade aufrechterhält. Und sobald wir Ablenkung erfahren, dann können wir das nicht, weil das ist ja dann gerade im Arbeitsgedächtnis. Und das ist die Repräsentation, die Ablenkung standhält. Ja. Und wie wir da hinkommen, Ja, das gibt es Formen, wir nennen das zum Teil Langzeitkonsolidierung. Wir können Pausen machen, wir können den ganzen neurobiologischen Prozessen Zeit geben, dass die vonstatten gehen. Und dann.
Wiederholung haben Sie gesagt. Hilft das da jetzt auch oder ist das dann erst später wichtig?
Genau, die Wiederholung im reinen Sinne, in dem Moment, wo ich die Information bekomme, also wir erinnern uns an Banane, Apfel und Kaffee, wenn ich jetzt vorhin einfach nur die ganze Zeit gesagt hätte, Banane, Apfel, Kaffee, Banane, Apfel, Kaffee, dann könnte ich Ihnen das jetzt nicht sagen. Aber ich habe es mir wieder gemerkt mit dem Affen, der erst die Banane isst und dann zum Apfel geht. Aber wenn ich jetzt, dadurch, dass ich das jetzt wiederholt habe, das ist ja ein anderes Wiederholen, es ist ja Zeit vergangen, wir haben sehr viel Interferenz zwischendurch, sehr viel andere Informationen geholt. Was ich jetzt mache, ist ein Wiederholen, das wie ein Test auch wieder war. Und ich glaube, ich werde mir diese drei Dinge auch morgen früh noch... Ja,
das befürchte ich auch.
Es tut mir sehr leid.
Ich morgen aufstehe, Banane, Apfel, Kaffee.
Ich hätte vermutlich einfach für eine Person im Publikum mal fragen sollen, was wollte die Person sich denn merken?
Jetzt haben wir auch eben gesehen, wo werden jetzt dieses Kurzzeitgedächtnis, dieses Langzeitgedächtnis, sind dann die irgendwie auch anders untergebracht im Gehirn? Wo ist denn was?
Ja, das, wo ist was? Lange Zeit hat man vor allen Dingen in den Neurowissenschaften nach einfach einzelnen Arealen gesucht, die etwas repräsentieren, so schön die dann im funktionalen MRI aufleuchten, wie wir so schön sagen. Und da hat der Hippocampus eine ganz berühmte Rolle gespielt in dieser Forschung, wo man gesagt hat, dort wird das dann abgespeichert. Inzwischen weiß man, dass das Gehirn ein Netzwerk ist und eigentlich alle Regionen beteiligt sind, aber wir können uns vorstellen, dass im Arbeitsgedächtnis, was letztendlich passiert ist, dass die Repräsentationen aktiviert werden, die wir langfristig gespeichert haben. Also wenn ich Ihnen das Wort, Entschuldigung, Apfel sage, werden Sie nicht eine neue Repräsentation für das Wort Apfel kreieren in Ihrem Hippocampus. Nein, Sie werden das semantische Netzwerk aktivieren, das Sie bereits zu Apfel haben. Und man nimmt an, dass der Präfrontalkortex diese Rolle übernimmt, diese Verknüpfung zu aktivieren in dem Moment. Ja, vielleicht.
Ja, die Frage ist ja irgendwie, wie aus Informationen Wissen wird auch. Wie sieht denn das jetzt eben das Gedächtnis spielt eine und diese Prozesse, die Sie jetzt beschrieben haben, spielen da eine zentrale Rolle. Wie sieht es denn neurobiologisch aus? Wie können Sie etwas dazu sagen, wie aus Wissen oder aus Information eben Wissen wird? Das sind ja vor allem einmal elektrische Reize.
Absolut.
Und dann?
Ja, das sind elektrische Reize, es sind Hirnzellen, die eigentlich aktiv oder inaktiv sein können. Also es ist ja eigentlich praktisch identisch mit unseren Computern, die das auch so machen, ein oder aus. Ich meine, es ist nicht viel anders. Was vielleicht ein Riesenunterschied ist, ist natürlich, dass es eben diese unendliche Verknüpfungsdichte hat, oder? Das heißt, wir sind super parallel, das heißt, wir können ganz viele ein Netzwerk ansprechen, das extrem weit und breit geht und Farben und Formen und Geschmäcker und Emotionen und so weiter alles praktisch gleichzeitig abrufbar macht. Das, glaube ich, zeichnet uns aus. Aber ich finde das schon eine super spannende Frage, wie aus diesen Milliarden von Hirnzellen, Billionen von Verknüpfungen dann schlussendlich eben ein Zustand, vielleicht ein Bild entsteht. Das finde ich nach wie vor etwas, was mich absolut fasziniert. Wir verstehen das ja auf dem Bildschirm, oder? Wir können das eigentlich physikalisch, elektrotechnisch wiederholen. Wir können ein Bild abbilden, haben gelernt, wie man das macht, oder? Und wir haben das alles, kriegen das einfach so mit von all diesen Dimensionen, die wir da haben. Das finde ich schon unendlich faszinierend, was unser Hirn da eigentlich für eine Leistung erbringt, ohne dass wir da wahnsinnig viel machen dafür müssen.
Ja, wir haben ja auch die Vorstellung davon, wenn wir an Erinnerungen zurückblicken, dass das wie ein Film abläuft. Aber es zeigt sich in der Forschung, dass das gar nicht filmisch abgespeichert sind, sondern es oftmals einzelne Bilder sind, die wir zusammenführen.
Mhm. Und das macht
ich glaube, wir sind super gut. Unser Hirn ist, oder zumindest unser Cortex, ich finde diese Vorstellung immer schön, dass dieser übergeordnete Cortex, dass der so wie eine riesen Leinwand ist, oder wo eigentlich all diese Informationen drauf projiziert wird und unser Hirn eigentlich super effizient ist, um daraus eben einen Film zu generieren, einen Bewusstseinsstrom zu generieren, der kontinuierlich ist, der eigentlich praktisch nicht abbricht, bis man vielleicht einschläft. Das ist ein bisschen eine Situation, wo das dann etwas unterbrochen wird. Aber sonst sind wir jederzeit fähig, dieses Bild zu generieren, diesen Sinn und diese Verknüpfung, diese Verbindungen herzustellen, jederzeit. Eben sehr wahrscheinlich aus ganz unendlich vielen Bruchteilen, die dann zusammengefügt werden müssen, um dass uns dieser Bewusstseinsstrom dann erlaubt.
Ja. Was ich ja interessant finde, was ich interessant finde, ist eben das Lernen basiert ja auf dieser Vorstellung, dass es einen Input gibt und der wird dann hier im Hirn prozessiert und dann weiß man nachher was. Nicht? Und die Lehrer hatten zumindest auch die Vorstellung, dass sie, wenn sie da vorne eine Physikaufgabe lösen und dass dann alle Schüler, die da sitzen, nachher die gleiche Repräsentation haben im Kopf, um es so zu sagen. Ist das denn so? Also wissen wir dann am Schluss, wenn wir den gleichen oder einen vergleichbaren Input haben, wissen wir dann am Schluss das Gleiche oder eben nicht?
Nein. Wissen wir nicht. Weil wir ja auch in eine Situation ja nicht völlig blank reingehen. Wir haben Vorwissen, mal weniger, mal mehr. Wir können eine Person, die dort im Physikunterricht sitzt und schon ein gewisses Vorwissen mitbringen, vielleicht schon eine ähnliche mathematische Formel gesehen hat, wird diese Information ganz anders verarbeiten und dann auch wieder ins eigene Langzeitgedächtnis zurückverknüpfen, als eine Person, die damit noch überhaupt nicht in Verbindung trat oder vermutlich, was viel wichtiger ist, die ersten 2 Minuten vielleicht nicht so gut aufgepasst hat und nicht die richtige Aufmerksamkeit darauf gelenkt hat. Also ich glaube auch nicht, dass wir alle, die in diesem Raum sitzen, die gleiche Gedächtnisspur entwickeln werden vom heutigen Abend. Das wird sehr davon abhängen, in welchem Moment sie sich vielleicht wiedergefunden haben, in welchem Moment sie besonders aufgepasst haben, ob sie besonders wach waren. Und die Repräsentationen sind sehr individuell.
Ja. Da wäre es interessant, morgen zu schauen, woran sich die Leute erinnern. Das wäre eben dann auch sehr individuell. Obwohl sie haben das Gleiche gehört, sie haben am gleichen Gespräch teilgenommen, aber sie werden andere Dinge auch wichtig finden wahrscheinlich, von dem, was sie heute Abend gehört haben.
Es gibt ja auch Forschung dazu, was Personen, die offensichtlich experimentell kontrolliert dasselbe erlebt haben, was die dann nachher erinnern. Das beste Beispiel auch vielleicht ist, wenn man einen alten Freund trifft aus der Schulzeit und mit dem, weißt du noch, der Matura-Streich, den wir gemacht haben, die haben ganz andere Erinnerungen und zum Teil auch erinnern die Aspekte von einer Situation, die ich dann persönlich vielleicht gar nicht mehr so repräsentiert hatte.
Und ja, ich möchte noch nachher auf die Lehrer kommen.
Dann mach das.
Soll ich das noch machen? Was heißt das jetzt für die Lehrer? Das klingt ja schwierig, oder? Also man erzählt was und es kommt ganz unterschiedlich an. Die Schüler machen damit irgendwas und dann vielleicht merke ich an der Prüfung, die einen haben es verstanden, die anderen nicht. Das ist dann so ein Hinweis darauf. Wie geht der Lehrer mit dieser Ungewissheit um, wenn man so will? Dass eben das, was er aussendet, nicht unbedingt so ankommt, wie er gerne möchte.
Erst einmal sollte das Ziel ja eigentlich nicht immer das Bestehen des Testes sein, aber das ist ja leider oftmals so. Aber ich denke, was da wichtig ist, ist die Schüler an verschiedenen Punkten, sag mal so leicht, abzuholen. Also die gleiche Information vielleicht auf verschiedene Arten und Weisen. Und damit meine ich nicht irgendwie, die einen sind visuellen Lerner und so weiter. Das ist Quatsch. Sondern dass ich sicherstelle, dass die Information, die ich hier einmal gezeigt habe, vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise erkläre. Dass ich die Möglichkeit auch liefere, dass die Schüler das gleich einmal selber ausprobieren und anwenden können, das gleich sich testen können, ohne dass da immer unbedingt ein Druck hintersteht, aber dass ich einfach verschiedene Situationen herstelle und nicht glaube, dass nur weil ich das einmal an die Tafel geschrieben habe, dass mir auch nur die Hälfte, dass die Hälfte der Schüler das so aufnimmt, wie ich das gerne hätte.
Also mehr Chancen zu geben, das zu lernen und zu verstehen eigentlich so.
Ja, und auch nicht, genau, und auch nicht darauf setzen, dass die sich dann abends alleine oder mit ihren sozioökonomisch starken Eltern hinsetzen und das nochmal durchgehen. Oder mit ihren bezahlten Tutoren.
Hängt meistens auch zusammen. Ja. Die sozioökonomisch starken Eltern und die bezahlten Tutoren.
Ja.
Die können sich das nämlich leisten.
Ja. Jetzt haben wir uns mit dem Gedächtnis ein wenig beschäftigt und mit dem Hirn. Und jetzt kämen wir zur Abteilung Tipps und Tricks. Tricks gibt es vielleicht auch beim Lernen, müssen wir darüber sprechen, wenn es die gibt. Jetzt ist es eben so, Sie beide forschen zu dem Thema. Wie sieht es denn bei Ihnen persönlich aus, Herr Huber? Haben Sie selbst Strategien, wie Sie erfolgreich lernen? Oder gibt es andererseits auch persönliche Herausforderungen für Sie, die Sie davon abhalten, erfolgreich zu lernen?
Das ist gut. Ich fand das Bild extrem schön, dass du am Anfang gesagt hast, dass wir, ich glaube, in der Forschung, ich meine, ich darf mich schon seit vielen Jahren mit dem beschäftigen, dass ich liebe. Ich liebe mein Beruf, was ich lernen muss. Und ich glaube, das ist für mich so die Idealvoraussetzung, um zu lernen, weil es mir dann immer eigentlich extrem einfach fällt, weil alles, was ich lese in den neuen Publikationen, das interessiert mich und ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung, um eigentlich effizient lernen zu können. Also ich glaube, da bin ich in einer luxuriösen Position, um zumindest das, was ich für mein Fach oder vor allem für meinen Beruf lernen muss, dass ich das eigentlich relativ einfach lerne. Mhm. Ich meine, man kann es umkehren und sagen, gut, wenn ich dann was lernen muss, das jetzt nicht so in meinem Gebiet ist. Ich meine, dass dann der Superexperte oder der eigentlich vor allem das weiß, was ihn interessiert und alles andere nicht. Mhm. Das kann man so ein bisschen so sehen, oder? Das ist vielleicht etwas aufwendiger dann, dass man sich auch bemüht, aktiv bleibt und halt auch eben nicht nur in dieser einen Schiene lernt und Neues dazu liest, sondern vielleicht auch links und rechts schaut. Ich glaube, das ist vielleicht etwas, was man darauf achten sollte, finde ich.
Was würden Sie denn uns raten jetzt, zum Beispiel irgendwie jetzt sich etwas zu suchen, was die persönliche Neugier stimuliert oder was würden Sie da?
Absolut. Ich meine, ich glaube, das sage ich auch meinen Studierenden immer. Eine Masterarbeit finde ich so ein klassisches Beispiel. Ich meine, da haben sie eine Chance, sich einmal in etwas zu vertiefen, etwas vertieft zu lernen. Da sage ich immer, ich würde das wählen, was dich am meisten interessiert. Und wenn ich jemanden gegenüber habe, wo ich das nicht spüre, wo ich nicht merke, die Person, die hat ein genuines Interesse an dieser Fragestellung, dann bin ich eher zurückhaltend, dann würde ich das nicht machen. Also ich glaube, diese Motivation, dieser Ehrgeiz, dieses vielleicht auch der Zeitaufwand, den man dann bereit ist, da zu investieren, gibt natürlich ganz viele Faktoren, die sind für mich schon Grundvoraussetzung, um sehr effizient und sehr lustvoll zu lernen, sage ich jetzt mal.
Das würde auch eben voraussetzen, dass bei den Studierenden, dass sie eben auch die Möglichkeit haben, frei zu wählen, was sie dann wirklich interessiert.
Klar, muss man eben, ich meine, das ist das Netzwerk oder das, was man schon mitbringen muss. Man muss natürlich zuerst diese verschiedenen Elemente schon bereit haben, um überhaupt mit denen spielen zu können. Das ist natürlich schon so, das ist anstrengend, das braucht viel Aufwand, das ist schon klar. Aber eben, ich glaube schon, eine Masterarbeit finde ich so ein gutes Bild, oder? Das ist so am Ende des Studiums, da hat man eigentlich so das Grundwissen und ein gewisses Grundwissen vorhanden. Ich glaube, da sollte man schon auch mal merken oder spüren, wie kann ich das anwenden und was möchte ich überhaupt anwenden und was macht mir Spaß. Und ich glaube, da sollte dieser Faktor, für mich zumindest, sollte da reinspielen.
Aber jetzt haben wir über intrinsische Motivation eigentlich gesprochen, dass das sehr wichtig ist für das Lernen, dass man selber motiviert ist. Nur dumm ist ja, dass wir nicht immer Dinge lernen, die uns wahnsinnig interessieren. In der Schule zum Beispiel, zum Teil auch während des Studiums, werden uns ja Dinge vorgesetzt, wo man einfach mal sagt, das musst du jetzt einfach können und wissen. Und vielleicht habe ich ja gar keine Lust auf Physik, weil ich vielleicht auch nicht Albert Einstein bin oder werden möchte. Was machen wir denn da, Frau Bartsch? Sie machen ja Lernforschung.
Was wir da machen, ist auf irgendeine Art und Weise die Relevanz für sich selbst zu finden. Also wirklich aktiv danach zu suchen und das habe ich zumindest als Schülerin oder im Studium auch oft erlebt, dass dann die Frage im Raum stand, ja, wozu brauche ich das denn jetzt? Und manchmal reicht es einfach zu sagen, wofür man es gerade braucht. Und dass man irgendwie eine Verknüpfung dazu findet, warum es jetzt für mich bedeutsam sein sollte. Und wenn selbst das nicht hilft, ja, durch manche Dinge müssen wir durch. Vielleicht hilft es dann, dass, also im Studium hat mir das dann geholfen, durch mein zweites Semester zu kommen, was mich wirklich nicht interessiert hat. Da standen so Dinge wie Ingenieurs- und Verkehrspsychologie auf dem Plan, dass ich dann geschaut habe, okay, was ist denn dann im Semester danach dran? Ich muss da hinkommen, dann muss ich das jetzt lernen. Aber dass man sich Ziele setzt, wo es dann hingeht. Und dann, dass man sich damit beschäftigt, wie lerne ich denn gut? Das ist ja eigentlich, sollte das sein, unter anderem mit einem Netzwerk aufzustellen in der Schule, sollte das sein, was ich aus der Schule mitbringe, zu lernen, wie ich lernen kann. Und das Studium führt ja dann auch weiter. Bin ich ein Mensch, der gut in Gruppen lernt? Das ist zum Beispiel, mir hat das immer sehr geholfen, weil wenn man in Gruppen lernt, klar, man muss immer aufpassen, dass man nicht anfängt, ja, über Sachen zu reden, die eigentlich nichts mit dem Stoff zu tun haben. Aber man neigt dazu, dann mal über Dinge zu diskutieren und Verknüpfungen herzustellen. Also das wäre was, wenn ich merke, okay, ich kann gut in Gruppen lernen, dieses Fach interessiert mich nicht, aber ich sollte mich vielleicht mit einer Gruppe treffen und das lernen. Oder bin ich eher ein Morgenlerner oder ein Abend-Nacht-Eulen-Lerner und sich dann da durchbeißen.
Das gibt es halt eben tatsächlich, dass man eben so rausfinden kann. Diese Lerntypen, das scheint ja Hokuspokus zu sein, also nicht sehr, aber das ist was anderes in dem Fall. Also Morgenlerner, Abendlerner ist was anderes als ein Lerntyp.
Ja, es gibt definitiv Menschen, die man nennt sie ja die Lerchen und die Eulen. Und alles so ein bisschen dazwischen. Und das ist ganz wichtig. Also es zeigt sich im Biorhythmus und auch in biologischen Markern, dass manche Menschen halt einfach vor 10 Uhr nicht zu gebrauchen sind. Und dann sollte ich dann auch nicht anfangen, die Physikformeln zu lernen, sondern ich sollte schon darauf hören, okay, mir macht es nichts aus, um 10 Uhr abends noch da zu sitzen. Dann sollte das auch okay sein. Und ich denke, für mich war das im Studium das erste Mal okay, dann zu lernen, wann es mir gut tut. Also wie gut es eben einem tun kann.
Ja, eben die Lerchen und die Eulen gehen spät ins Bett und die Lerchen stehen früh auf und zwischendrin schläft man. Und Schlafen und Lernen, haben wir ja gesagt, dazu sagen wir noch was. Wie wir nämlich im Schlaf lernen. Wieso ist denn der Schlaf eben wichtig fürs Lernen?
Also ich glaube, erstens ist der Schlaf natürlich, wie wir schon gesagt haben, ein ideales Zeitfenster, um Ruhe zu haben, um warten. Wir hatten das vorhin schon, also dass es Zeit braucht zwischen dem Lernen. Das heißt, der Schlaf ist natürlich ein super Zeitpunkt, wo es keine Interferenz zum Beispiel gibt oder nur sehr wenig. Das heißt, wir nehmen praktisch keine neue Information auf. Das heißt, ein ideales Zeitfenster, um Information abzuspeichern, zu verarbeiten und so weiter. Ich glaube, da gibt es gute Hinweise, dass das während dem Schlaf oder der Schlaf da eine sehr wichtige Funktion spielt.
Vor allem im Tiefschlaf.
Vor allem im Tiefschlaf. Dann ist aber eine andere Funktion, die ich genau ebenso wichtig finde, ist schon, dass Schlaf sehr wahrscheinlich auch so ein Zeitfenster ist, wo man so ein bisschen Housekeeping machen kann. Also man kann eben so ein bisschen aufräumen, nicht so wichtiges vielleicht wegwischen. Man kann auch Abfallprodukte, die durch diese Plastizität entstehen, wenn diese neuen Strukturen aufbauen, auch das wieder entsorgen.
Das machen dann die Einzelmännchen im Kopf.
Genau, das machen so Mikrogliazellen, die sind so die kleinen Einzelmännchen, die das dann auffressen und entsorgen. Gibt es wirklich, ja. Ja, das heißt, es gibt relativ viele Vorgänge, die sehr wahrscheinlich einfach in diesem Schlafzeitfenster, wo Ruhe ist, ideal ablaufen. Man kann sich ja gut vorstellen, dass wenn das am Tag passiert, vielleicht nicht so angenehm ist, wenn dann plötzlich etwas abgebaut ist, was man abrufen müsste. Das heißt, es würde sehr stark interagieren. Und deshalb ist der Schlaf sehr wahrscheinlich für viele dieser Funktionen, das Konsolidieren nennt man es zum Beispiel auch, das Verfestigen von diesen Verbindungen, dass das im Schlaf sehr wahrscheinlich im Ideal Zustand abläuft. Das heißt nicht, dass gewisse von diesen Funktionen nicht auch außerhalb des Schlafs passieren können, aber im Schlaf passieren sie sehr wahrscheinlich ideal und sehr effizient.
Jetzt schlafen aber eben nicht alle gleich gut. Was hat denn das für eine Bedeutung? Wenn man eben nicht so gut schläft, also dann lernt man entsprechend auch schlechter, oder?
Genau, eben Lernen oder dieses Verarbeiten vom Lernen passiert sehr wahrscheinlich nicht so ideal. Das glaube ich, weiß man relativ gut. Das heißt, diese Vorgänge, die eben diese Gedächtnisinhalte verfestigen, die passieren nicht so ideal, was dann vor allem kurzfristig nicht so große Konsequenzen hat, sehr wahrscheinlich, aber langfristig sehr wohl. Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, dass vor allem, wenn es ein chronisches Schlafdefizit ist, gibt, also das heißt, wenn über lange Zeit zu wenig geschlafen wird, dann einfach diese Vorgänge nicht ideal ablaufen können und es deshalb dann mit der Zeit immer mehr zu negativen Konsequenzen kommt. Das andere, was aber genauso wichtig ist, finde ich, dass jetzt haben wir vor allem über die Funktion während dem Schlaf geschaut. Schlaf ist aber auch, das wissen Sie selbst auch, wenn Sie nicht genug schlafen, dann sind Sie am nächsten Tag müde. Das ist so ein schwammiger Ausdruck etwas, aber man kann natürlich auch ganz gezielt messen. Und was man relativ schnell sieht, eben, dass so sehr basale Funktionen wie Aufmerksamkeit, Vigilanz, die für Lernen eben absolut essentiell sind, reduziert sind. Also das ist vielleicht das Einfachste, das Naheliegendste. Zu wenig Schlaf heißt, Aufmerksamkeit ist reduziert. Das heißt, die Aufmerksamkeit, die das braucht, um Neues zu lernen, ist dann einfach nicht vorhanden. Und ich glaube, das ist gerade bei Kindern, Jugendlichen insbesondere, vielleicht mehr als bei Kindern, sicher ein Faktor, eben angesprochen schon in den Morgenstunden. Unsere Jugendlichen sind alles Spättypen tendenziell, dass die einfach in den Morgenstunden sehr wahrscheinlich nicht effizient lernen, weil sie da einfach diese Aufmerksamkeit noch nicht aufbringen können.
Also wenn man älter ist, schlaft man ja auch nicht mehr so gut. Hat das auch Konsequenzen?
Auch das kann natürlich Konsequenzen haben. Grundsätzlich ist es ein natürlicher Vorgang, dass wir tendenziell weniger schlafen und vor allem aber noch viel weniger tief schlafen. Das ist eigentlich fast ein Hauptkriterium, weil so nach 20, 25 bleibt eigentlich die Schlafdauer relativ konstant, aber der Tiefschlafanteil nimmt sukzessive ab. Das ist aber ganz normal. Was es als Konsequenz hat, ist, dass man sehr viel leichter aufwacht. Das heißt, Störungen von außen viel einen größeren Einfluss haben können. Deshalb wird so die Schlafhygiene, wie man sagt, eben, dass man schaut, dass man in einem ruhigen Raum schläft, in einem kühlen Raum schläft, wo man möglichst wenig Einflüsse von außen hat, immer wichtiger, so dass man diesen Schlaf, diesen Tiefschlaf auch wirklich schützen kann. Durch
solche Maßnahmen.
Genau. Ja. Darf ich noch mal kurz auf Schlafen und die Schule zurückkommen? Also Sie haben ja, also man sieht, also zwei Dinge sind wichtig. Also man muss genug schlafen, damit das Gehirn Zeit hat, um aufzuräumen. Und nachher muss man genug schlafen, dass man morgen eben wach ist und aufmerksam. Sie haben Sie gleichzeitig aber auch gesagt, dass eben man die Schule eigentlich zu früh anfängt, oder? Für die Kinder.
Also das gibt es ja relativ schon seit einigen Jahrzehnten praktisch schon, diese Forschungsrichtung. Wir haben da uns auch engagiert. Ich glaube, die ist eigentlich relativ klar, die Ausgangslage, dass insbesondere während der Jugend, ich würde nicht sagen im Kindesalter, aber wir wissen, dass wenn man die Entwicklung der Früh-Spättypen anschaut, dass eigentlich in der Adoleszenz, also um 18, 20 Jahre, man mit Abstand am spätesten ist im Schnitt. Und nach im Erwachsenenalter wird man eher wieder zum Frühtypen. Und das ist natürlich da ein großer Konflikt, weil die Jugendlichen trotzdem noch ein etwas erhöhtes Schlafbedürfnis haben, wo Erwachsene vielleicht mit 7-8 Stunden okay sind, brauchen Jugendliche vielleicht eher 8-9 Stunden. Und dann kann man sich das natürlich relativ einfach ausrechnen, dass wenn die ideale Bettzeit um 12 Uhr ist, dann reicht das halt einfach nicht, dass man dann auf die Schule die nötige Zeit Schlaf hatte. Und das hat, wie viele Studien zeigen, negative Konsequenzen. Natürlich nicht bei allen, aber doch bei einem substanziellen Teil von den Jugendlichen hat das ganz sicher negative Auswirkungen.
Und jetzt haben Sie so viele Studien gemacht, man weiß es eigentlich, und trotzdem fängt die Schule morgens um 7 oder 7:30 an, um 8. Hat ja nichts genützt an diese Studien, leider.
Genau.
Also es wird jetzt, glaube ich, mittlerweile, habe ich es gelesen, wird es ein bisschen diskutiert, ein bisschen später anzufangen, aber ich glaube, das Motiv ist, man wird dann, dass die Schule irgendwann auch fertig ist, weil die Kinder da zum Beispiel noch zum Sport gehen oder Musikunterricht machen wollen und so weiter. Das muss auch noch in diesen Tag rein. Scheint da keine einfache Lösung zu geben, oder wie sehen Sie das?
Nein, ja, und ich glaube, irgendwann ist natürlich auch hier eine gesellschaftspolitische Entscheidung und nicht mehr eine wissenschaftliche Entscheidung. Ich glaube, wir können die Datenlage schaffen. Wir haben momentan ein Projekt mit der Schule in St. Gallen am Laufen, die eine solche Schulstartverschiebung durchmachen. Wir haben die jetzt vor einem Jahr erhoben und geschaut, wie die schlafen und wie die kognitiven Fähigkeiten sind. Wir werden jetzt das nach einem Jahr, wo sie diese Verschiebung gemacht haben, nochmals wiederholen und werden dann Daten haben, wo wir so etwas aufzeigen können, in der Schweiz, in einer repräsentativen Schule. Wenn wir diese Daten publiziert haben, liegt es dann, glaube ich, nicht mehr an uns Forschenden, diese Veränderungen herbeizuführen. Ich glaube, das ist dann eher eine gesellschaftspolitische Aufgabe, wo andere diese Funktion übernehmen werden.
Wann fängt denn die Schule jetzt an in St. Gallen, in dieser Studie?
Die fängt jetzt 15 Minuten später an, also von 7:45 beginnt sie jetzt erst 8:30. Und die haben ein interessantes Modell, weil die haben so ein flexibles Arbeitszeitmodell, das wir auch von Erwachsenen kennen. Das heißt, die Kinder dürfen schon früher zur Schule kommen, haben da ein Angebot von Yoga, Sport, musische Sachen und so weiter. Aber alle müssen da sein 8:30. Dann beginnt eigentlich offiziell der Unterricht. Und ihr Modell, wenn das so läuft, ist noch nicht genau klar, weil sie noch nicht wussten natürlich, wer was wählt, aber hat zum Beispiel in den Nachmittagsstunden praktisch keine Konsequenzen, dass das länger dauert, sodass sie ihren Stundenplan einhalten müssen. Also ich finde ein sehr innovatives, spannendes Modell und wir sind sehr froh, dass wir das wissenschaftlich begleiten dürfen und hoffentlich dann Zahlen liefern können, die zeigen, ob das wirklich was bringt oder nicht.
Gut, ausgeschlafen, lernen lohnt sich. Sinn macht auch, ist auch wichtig, wenn man erfolgreich lernen will. Wir sind langsam am Ende des Gesprächs, aber würden doch gerne von Ihnen beiden jetzt noch hören, eine Take-Home-Message für unser persönliches Lernen. Was, Frau Bartsch, würden Sie uns mitgeben wollen?
Ich würde gerne Ihnen allen mitgeben, dass lebenslanges Lernen möglich ist, Spaß macht und auch bedeutet, dass man dem Kopf, der eigentlich die, oder dem Gehirn, der die Möglichkeit bietet, die nötige Förderung gibt, das Fordern, ist ja auch ganz gut verwandt zu dem Wort. Und dass das in allen Lebenslagen und allen Lebensspannen wichtig ist. Wir sollten unsere Kinder fördern, aber wir sollten auch uns Erwachsene fördern und uns trauen, auch Neues zu lernen und mit der richtigen Strategie, den Pausen und ab und zu sich selbst oder andere testen, wird das auch was.
Danke. Und Sie, Herr Huber?
Ja, ich glaube, für mich ist wichtig auch Ihnen mitzugeben, dass ich glaube, also rein aus neurobiologischer Sicht, das faszinierend ist, wenn man sich überlegt, wenn man morgens aufsteht, hoffentlich genug geschlafen hat, das ist meine versteckte Message an Sie, dass Sie dann den ganzen Tag wach sind und Sie eine unglaubliche Menge an Informationen aufnehmen. Sie wissen am Abend, wenn Sie heute Nacht ins Bett gehen, unglaublich viele Details über Ihren Tag. Und all diese Details sind in Ihrem Netzwerk, das Sie in Ihrem Kopf haben, verankert irgendwo und Sie können das abrufen. Das heißt, solange Sie diese Aktivität halten und jeden Tag ausgeschlafen aufstehen und Informationen aufnehmen, dann ist es ein sehr reiches Sammelsurium an Emotionen, Bildern und so weiter, die Sie da haben. Und ich glaube, das ist super wichtig, um das zu fördern und beizubehalten.
Ja, jetzt sind wir mit unseren Fragen sind trotzdem am Ende, aber vielleicht haben Sie jetzt noch Fragen und Sie hätten jetzt auch die Möglichkeit, diese Fragen zu stellen. Es gibt ein Saalmikrofon und wenn Sie die Hand hochhalten, dann kriegen Sie dieses Mikrofon auch.
Ja, mich würde interessieren, irgendwie ausgehend von dieser Bemerkung, dass bei den Kindern noch alles miteinander verknüpft ist. Und ich habe mir schon sagen lassen, im Alter, wo ich langsam hinkomme, sollte man wieder irgendeine Aktivität und ein Lernen miteinander verknüpfen. Das heißt, klassisches Beispiel, ein Instrument, wo ich viel denken muss, weil ich ja die Noten lernen muss und wo ich aber auch mechanisch etwas tun muss. Wieso sagt man, dass das im Alter besonders effizient oder besonders nützlich sei? Ich denke, es ist lebenslang nützlich, aber wieso gerade im Alter besonders? Geht da irgendetwas verloren, was man im normalen Leben noch hat und dann nicht mehr so im Alter?
Ich meine, grundsätzlich glaube ich schon, diese Tendenz da, die ist ja eben, wie gesagt, nicht nur neuronal, sondern auch muskelzellenmäßig, dass da grundsätzlich eher ein Abbau stattfindet. Wir verlieren tendenziell Hirnzellen oder vor allem Verknüpfungen, vielleicht ist das besser als Hirnzellen über die Zeit. Das heißt, wenn wir es schaffen, diese da neuen Input zu kriegen, dass neue Verknüpfungen entstehen, eben das Instrumentarium, wie eingangs gesagt, ist nach wie vor vorhanden. Das heißt, auch zum Beispiel bei einem Hirnschlag, das finde ich ein klassisches Beispiel, auch im hohen Alter, wenn Sie zum Beispiel gewisse Funktionsverluste haben, gibt es Rehabilitationen, wo Sie zum Beispiel eine Funktion exzessive trainieren, die dann auch ein anderes Areal gewisse von diesen Funktionen übernehmen können. Das ist ein Extrembeispiel von dieser Plastizität, die nach wie vor vorhanden ist und die man da ansprechen kann, mit diesem, zum Beispiel mit diesen Rehabilitationsmaßnahmen. Und was passiert, ist genau, was Sie geschildert haben, eben, dass dann neue Verbindungen entstehen müssen. Das Hirn muss plastisch sein, wie wir sagen, und so dann diese neuen Funktionen wieder oder die Funktion wieder neu zu erlernen.
Aber wissen wir auch, wie die Plastizität läuft? Wir können die Leute in die Rehabilitation schicken, aber die Leute haben ja keinen Anspruch darauf, dass die Plastizität auch stattfindet.
Absolut. Und natürlich gibt es da extrem viel unerforscht. Es gibt einfache Beispiele, wo man sehr gute Hinweise hat, wie das funktioniert und was die besten Maßnahmen sind, um das zu machen. Aber es gibt auch ganz viele offene Fragen. Wir haben zum Beispiel momentan unser größtes Forschungsprojekt, das heißt, ist eine personalisierte Rehabilitationstherapie. Ist ein Riesenprojekt von Loop Zurich. Und ich glaube, da geht es genau darum, weil wir über die Zeit gelernt haben, dass man jedes Individuum spezifisch anschauen muss, um zu schauen, was genau, welche Trainingsmethode, welche Funktionen muss man trainieren, was sind die bestmöglichen Voraussetzungen für die einzige Person, um dann möglichst das Ideale, das bestmöglich noch rauszuholen. Also diese personalisierte Medizin, die man ja überall hört, eben, glaube ich, kann man auch auf die Rehabilitation anwenden. Man geht momentan davon aus, und das ist ein Forschungsprojekt, das erst beginnt, dass man da noch ein relativ großes Potenzial hat. Aber das eine für alle, das ist sehr wahrscheinlich, das funktioniert im Mittelwert, aber hat natürlich individuell extrem große Unterschiede und für den Einzelnen vielleicht überhaupt keinen Wert im schlimmsten Fall. Absolut.
Hier vorne waren noch weitere Fragen. Ja.
Wie wichtig ist die Ernährung und wie wichtig kann klassische Musik sein, um zu lernen? Es gab ja auch mal Studien mit Mozart, dass das sehr gut sein sollte.
Ja, ich meine, das ist etwas, was ich vorhin auch noch ansprechen wollte, was wir vielleicht noch nicht so explizit gesagt haben, dieser Kontext, in dem Lernen stattfindet, was geschieht während dem Lernen sonst noch, sei das Musik, sei das die Natur, sei das irgendetwas, das ist individuell extrem verschieden, oder? Ist extrem essentiell, oder? Um das zu machen, um das Lernideal stattzufinden, also den Kontext bilden, wo man sich wohlfühlt, wo ein ideales Umfeld bietet, um Lernen, das fördert das extrem. Das heißt, das wäre auch eine Strategie, wenn man etwas nicht so gern lernt, glaube ich, einen guten Kontext zu finden, wo man sich zumindest wohlfühlt. Ich glaube, das ist dem Lernen sehr, sehr zuträglich.
Vielleicht nur, um da kurz noch hinzuzufügen, im besten Fall stellen Sie beim Lernen genau den Kontext her, der dann bei einem Test auch da ist. Weil es ist nicht immer unbedingt der explizite Hinweisreiz, der sie zum Ziel bringt. Und vermutlich hilft deswegen Mozart, wenn in der Situation, in der sie die Vokabeln lernen oder eine neue Sprache lernen, Mozart läuft und wenn sie das dann nutzen, auch Mozart läuft, das wird ihnen helfen. Aber das reine Mozart hören wird ihre Lernfähigkeit nicht verbessern.
Also Mozart schafft einfach ein schönes Umfeld, wo ich mich wohlfühle.
Das schönes, also, ja.
So. Genau. Spannend ist sogar, dass man den Mozart sogar während dem Schlaf abspielen kann und zeigen konnte, dass man dann am nächsten Tag sich besser an diese gelernten Inhalte merken kann. Es scheint sogar, dass dieses Reaktivieren von diesen Inhalten, die mit dem Mozart dann verknüpft wurden, sogar im Schlaf geschehen können.
Das ist das mit Bach auch?
Ich würde vorziehen. Jetzt hat die Dame sich noch gemeldet da, ja.
Ja, gut. Sie haben die ADS-Kinder erwähnt und dass die eben einen Reifungsrückstand haben. Welche Therapien und Medikamente haben Sie? Sie haben gesagt, es gibt Therapien und Medikamente, dass Sie das aufholen können. Was ist das genau?
Es gibt eine viel zitierte große Studie aus Amerika. Hunderte Kinder, die man eben anatomisch untersucht hat, auf die Hirnreifung mit Magnetresonanztomographie. Und da gibt es eine Folgestudie, die dann geschaut hat, wenn die Ritalin bekamen, also ein Stimulans, und zeigen konnten, dass da, ich weiß jetzt nicht genau mehr die Medikationsdauer, aber nach einigen Jahren, dass die dann wirklich diese Defizite abbauen konnten und anatomisch gesehen zumindest aufholten. Das ist eine Studie, die eben viel zitiert wird, die ich kenne. Es gibt sicher andere, die in dieselbe Richtung gehen.
Gut, jetzt hätten wir vielleicht noch eine letzte Frage. Ich glaube, Sie haben sich noch gemeldet. Ja, genau. Ist da schon ein Mikrofon? Okay.
Ja, kommt. Mich würde interessieren, können Sie etwas zu Dopamin sagen im Lernprozess?
Eben, ich würde es so beantworten vielleicht. Ich meine, es gibt ein riesen Sammelsurium von Neurotransmittern, Dopamin, Neuromodulatoren, ein extrem breites Spektrum, das natürlich alles im idealen Maß und Ausmaß vorhanden sein muss, um ideal lernen zu können. Ich glaube, es gibt natürlich, wir können da unterscheiden und sagen, okay, bestimmte Lernfaktoren sind mehr vom einen abhängig als vom anderen, aber ich würde es vielleicht diesen Punkt einfach so belassen, dass natürlich die ideale Menge von all diesen Molekülen vorhanden sein muss, um diese Vorgänge effizient vonstatten gehen zu lassen. Dann gibt es natürlich Erkrankungen, die Sie vielleicht ansprechen, wo gewisse Defizite, spezifische Defizite in diesen Systemen auftreten, die meist dann auch mit kognitiven Einbußen oder Lernschwierigkeiten einhergehen. Aber das ist ganz spezifisch und gibt viele kompensatorische Mechanismen, ein sehr komplexes System, sehr multidimensional. Ich glaube, das hat man jetzt auch schon einige Male angesprochen. Wir haben ein sehr komplexes System, dass wir im Ansatz verstehen, aber nicht im ganzen Umfang.
Frau Bautsch, Sie wollen dazu auch noch etwas sagen?
Ich glaube, ich hätte dazu nur gesagt, dass Dopamin an so vielen Stellen eine Rolle spielt, dass es viel zu komplex ist oder wir auch noch nicht genug wissen, um das an der richtigen Stelle das Schräubchen zu drehen, wo es das braucht. Genau.
Gut, also damit wären wir am Ende des heutigen Gesprächs. Ich glaube, wir hatten jetzt wahnsinnig viele Eindrücke, die wir dann verarbeiten müssen. Mal schauen, was morgen da noch hängen geblieben ist bei Ihnen. Herr Rübel möchte noch schnell sich bedanken bei den Gästen und dann mache ich nachher noch den Abspann. Ja.
Ja, meine Damen und Herren, wir hatten eine ganz spannende Stunde. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren beiden Professoren, Frau Professor Bartsch und Herr Professor Huber. Wir möchten uns auch bedanken mit einer Freimitgliedschaft bei UZH Alumni. Und natürlich gehört dazu auch ein Zürcher Paltis. Wir wollen ja das Gehirn aktiv halten mit etwas Süßem. Ich brauche viel Energie. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Und ich freue mich, wenn ich Sie alle das nächste Mal hier wieder begrüßen darf. Danke auch den beiden Talkmastern hier. Das Magazin liegt übrigens dort auf. Das können Sie mitnehmen. Es ist toll geworden. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt ist der Apéro eröffnet.
Super.